Wir alle kennen das Gefühl, dass man morgens nicht aufstehen will. Wir alle kennen den Drang, sich die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und einfach liegen zu bleiben. Doch die meisten von uns stehen trotzdem auf und beginnen ihren Tag und nehmen am Leben teil. Es ist eine Routine, die man vielleicht gar nicht mehr hinterfragt. Warum stehe ich eigentlich auf? Erst wenn es ein Problem gibt, wie bei Manuel, dann muss man sich ein Verhalten, das für viele selbstverständlich ist, genauer ansehen. Was motiviert uns, jeden Morgen aufzustehen? Und wie verhalte ich mich einer Person gegenüber, die genau das nicht mehr will? Dazu ist heute Jewgeni Kegeles zu Gast. Er ist Psychologe und hat mit Manuel an diesem Problem gearbeitet. Jewgeni, kannst du kurz was zu deinem Werdegang sagen?
Und gut zusammengefasst, ich habe in Berlin studiert, Psychologie, auf Diplom, anschließend 3 Jahre lang an der Freien Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Gehirnforschung zugebracht und dann anschließend eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie abgeschlossen. Mhm. Parallel hatte ich an etlichen Kliniken, unter anderem in Frankfurt-Oder, in Berlin-Hedwigshöhe und Charité gearbeitet und an einigen sozialen Einrichtungen. Aktuell arbeite ich im Evangelischen Johannesstift in der Behindertenhilfe.
Und da ist dir auch der Fall von Manuel begegnet, der in eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ziehen sollte. Und du hast mir vorab schon erzählt, da gab es Vorbehalte von den Betreuern auf der Wohngruppe, ob der Manuel überhaupt in die Wohngruppe passt. Was war da los?
Das ist in der Tat ein interessanter Fall gewesen, bei dem die Eltern überfordert waren. Manuel hatte die letzten Jahre zu Hause sich kaum physisch betätigt. Er hat die meiste Zeit im Bett verbracht, hat sich geweigert, selbst zum Essen oder für die Toilettengänge aufzustehen. Er wurde von der Mutter rund um die Uhr versorgt. Und diese Situation spitzte sich zu Hause so weit zu, dass die Mutter hilflos diesem Problem ausgeliefert war, frustriert war und in der letzten Instanz versuchte, Manuel aus dem Bett auch physisch zu bringen. Er weigerte sich weiterhin, wurde daraufhin auch aggressiv, wehrte sich. Man musste ihm dann medikamentös helfen, wurde auf Risperdal eingestellt und er kam zu uns in einem relativ desolaten Zustand mit einem sehr starken Übergewicht und mit kaum Kommunikationswillen, Fähigkeit, Möglichkeit. Er hat mit uns schlicht nicht kommuniziert. Mhm. Er wurde mit dem Bett ins Haus eintransportiert.
Also selbst für den Umzug in die Wohneinrichtung ist er nicht aus dem Bett aufgestanden.
Ja.
Gab es vorab irgendwie Theorien, woran das liegt? Ich kann mir vorstellen, wenn Eltern plötzlich mit einem Kind konfrontiert sind, das nicht mehr aus dem Bett aufsteht, dann sind sie erstmal ratlos wahrscheinlich, oder?
Und ja, selbstverständlich. Für die Eltern ist es eine grauenhafte Vorstellung, das Kind nicht aus dem Bett zu bekommen. Wie es in diesem konkreten Fall angefangen hat, darüber kann ich leider nur spekulieren. Ich habe den Anfang nicht miterlebt, mitverfolgt. Aber es gab wohl in Vergangenheit Diagnostikversuche bei Manuel. Er kam zu uns mit einer Diagnose der sozialen Phobie und der Agoraphobie. Mhm. Neben den physischen Diagnosen wie Skoliose und geistigen Beeinträchtigungen. Wir haben keine Intelligenztestung durchgeführt, aber es wäre von einer leichten Intelligenzminderung auszugehen. Sprachstörung, der Junge konnte nicht sprechen. Mhm. Also es war ein Paket an Diagnosen und damit war Manuel bereits von Geburt an in einer Risikogruppe für die Entwicklung psychischer Störungen. Mhm.
Seine Ressourcen. Diagnosen wurden bei Geburt gestellt oder kurz nach Geburt?
Die Diagnosen, von denen ich spreche, entwickelten sich im Laufe der Jahre. Mhm. Die psychischen Störungen wie soziale Phobie, Agoraphobie oder eine Depression sind keine Lebenszeitdiagnosen, die man von Geburt an bekommt. Das sind eher Phasendiagnosen, die man entwickelt, die dann aber auch gut behandelbar sind. Mhm. Okay. Und Manuel kam zu uns mit diesen erstmal zwei Diagnosen, soziale Phobie und Agoraphobie.
Agoraphobie heißt, er hat Angst, rauszugehen.
In diesem konkreten Fall war das dann das Symptom.
Weißt du zufällig, wie er mit seiner Mutter kommuniziert hat? Das würde mich nochmal interessieren, wenn du sagst, sie hat es nicht geschafft, ihn aus dem Bett rauszukriegen. Gab es da irgendwelche Strategien, die Mutter hatte oder die Eltern?
Ich hatte leider kein Glück, mit der Mutter viel darüber zu sprechen, aber ich habe von den Kollegen erfahren, dass es für die Mutter sehr schwierig war, überhaupt den Kontakt mit Manuel aufrechtzuerhalten. Er hat sich immer weggedreht zur Wand, im Bett liegend, die Decke über den Kopf gezogen, bei geringster Überforderung sich das Gesicht mit den Händen zugedeckt und sich versucht, von der Umwelt abzuschotten. Mhm. Das alles, dieses ganze Repertoire an Verhaltensweisen hatten wir hier bei Aufnahme auch gesehen.
Mhm. Und haben die Kollegen, die auf der Gruppe arbeiten, gesagt, also bei der ganzen Vorgeschichte könnte es sehr schwierig werden, das in einer Gruppe mit 8 Kindern und Jugendlichen zu leisten, jemanden den ganzen Tag im Bett zu versorgen.
Ja, die Kollegen auf der Gruppe waren anfangs optimistisch. Da muss ich ein Lob aussprechen. Sie gehen immer sehr professionell und unvoreingenommen an die Neuaufnahmen heran und wollen die Fälle aus eigener Sicht bewerten. Dennoch gab es bereits nach den ersten Tagen skeptische Meinungen, dass das doch wohl vielleicht ein zu schwerer Fall sein könnte, denn jemanden bettlägerischen rund um die Uhr im Bett zu versorgen, würde den Rahmen unserer Kapazitäten sprengen.
Und ab dem Moment kamen sie auf dich zu und haben gesagt, kannst du behilflich sein?
Ich bin bei vielen Neuaufnahmen automatisch involviert, nicht bei allen, aber bei vielen. In diesem Fall kam ich auch etwa dritten Tag nach der Aufnahme auf die Gruppe, um den Jungen persönlich kennenzulernen. Und da habe ich den Hintergrund auch erfahren. Ab diesem Zeitpunkt. Für mich war es auch wichtig einzuschätzen, was das Potenzial von Manuel ist. Mhm. Könnte er sich entwickeln? Wie schnell könnte das funktionieren, um am Ende der Probezeit eine Prognose abzuleiten, ob wir Manuel aufnehmen können oder nicht?
Und wie bist du da jetzt genau rangegangen?
Bei dem Erstkontakt war es für mich wichtig, zu testen, worauf würde sich Manuel überhaupt einlassen? Was sind seine gegebenen Ressourcen zurzeit? Mhm. Und ich bin in das Zimmer reingegangen, hatte mich neben dem Bett gesetzt. Mhm. Und Manuel schenkte mir einen kurzen Blick und drehte sich sofort auch zur Wand. Ich hatte dann aber angefangen, mit ihm zu sprechen, in einer möglichst einfachen Sprache. Und ich habe ihm angekündigt, dass er mir antworten könnte, mit ganz simplen Antworten mit mir kommunizieren könnte. Er könnte mir Ja oder Nein signalisieren, indem er den Zeigefinger kurz bewegt oder eben nicht. Mhm. Weil es mir für mich sichtbar war, dass selbst die kleinsten Bewegungen für ihn in dieser Interaktion schon überfordernd sein konnten. Ich wollte das möglichst klein halten. Dennoch musste ich ja mit ihr etwas anfangen. Ja. Erstaunlicherweise ließ sich Manuel auf dieses Spielchen ein. Und wir haben die erste Stunde etwas länger gestaltet. Bei der ersten Stunde, mit dem ersten Kontakt, ging es nur um das Kennenlernen und um sich vorzustellen und das wirklich lange Erstgespräch anzukündigen. Und dann bin ich auch weggegangen. Nächsten Tag bin ich zum Erstgespräch, also zu diesem ersten richtigen Gespräch gekommen. Und da hatten wir schon fast 2 Stunden miteinander über dieses einfache Kommunikationsspiel gesprochen, könnte man sagen. Also wir hatten kommuniziert. Ich habe die basalen Sachen erfahren, wo Manuel kommt, woher Manuel kommt, wie es bei ihm zu Hause aussieht, was er mag, was er nicht mag. Es waren sehr simple Fragen und Antworten. Nichtsdestotrotz war der Junge in dieses Gespräch reingezogen und ich merkte, dass es eine positive Resonanz bei ihm gab. Er antwortete auch halb blickend, zu mir blickend. Es gab einen deutlichen Fortschritt innerhalb von 2 Stunden schon. Und das gab mir das Vertrauen, dass wir vielleicht doch einiges erreichen können.
Ah ja, okay. Hast du Ja-Nein-Fragen gestellt oder offene Fragen?
Ich habe das natürlich immer an die Situation angepasst, aber im Erstgespräch waren es nur Ja- und Nein-Fragen. Es war für mich ja auch, ich wusste aus der Vorgeschichte, dass er nicht sprechen kann. Ich habe mich auch darauf eingestellt, aber ich wusste nicht, inwiefern er überhaupt kommunikationswillig ist. Und im Erstgespräch zeigte sich, dass er für die minimale Art der Interaktion bereit war. Dieses Potenzial hatten wir dann in den nächsten Tagen ausgebaut.
Interessant ist so die Frage, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dieses System mit Fingerbewegen zu nutzen. Also war das so ein Geistesblitz, der dir kam, oder war das so ein Probieren, oder wie kommt man
auf Ich habe ihm vorgeschlagen, also ich war unvoreingenommen und ich habe ihm dann einfach eine Frage gestellt, wie er heißt. Ich dachte, er könnte vielleicht mal seinen Namen sagen, aber das konnte er nicht. Dann wusste ich, okay, das wird nicht funktionieren. Ich habe ihm dann, so im Detail weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, dass ich anfangs doch versucht habe, ganz normale Fragen zu stellen. Aber ich merkte nach der zweiten, dritten Frage, dass es nicht auf diese Art und Weise funktionieren wird. Und dann musste ich dieses Fragegerüst möglichst vereinfachen, reduzieren, auf ein basales Niveau bringen und mit ganz simplen Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten waren, probieren. Und das hat dann funktioniert.
Dass man nicht auch mit Kopfnicken oder Schütteln arbeiten können, in anderen Fällen vielleicht, oder Fußheben oder irgendwie was, und dann...
Fußheben hätten nicht funktioniert, das wäre schon zu kompliziert für den Jungen. Kopfschütteln, ich merkte, er schaute mich ja gar nicht an. Vielleicht könnte man, also ich würde nicht sagen, dass das Fingerbewegen die einzige Möglichkeit war. Möglicherweise hätte er sich ja auch auf Kopfschütteln eingelassen, aber mit Finger bewegen, das ist eine Bewegung, die er selbst ja auch wahrnehmen kann, wenn er will. Also er bewegt den Finger und kann auch dabei zuschauen. Aus meiner Erfahrung ist Finger bewegen das Einfachste, was es geht.
Also du hast schon nach dem ersten Mal gemerkt, ihr könnt wahrscheinlich miteinander arbeiten, da gibt es Spielraum für mehr. Wie hast du dann weitergemacht?
Nächsten Tag wollte ich die Schwierigkeitsstufe etwas ausbauen. Es ging dann nicht nur um das Ja- und Nein-Spielen, sondern kommunizieren, sondern um ein Spiel. Und wir hatten, ich habe am Tag davor bereits erfragt, was Manuel interessieren würde. Er hat mir erzählt, dass er Spielzeugautos mag. Und neben seinem Bett stand auch tatsächlich ein Auto. Ich habe dieses Auto dann mit Erlaubnis von Manuel auch genommen und mit ihm über das Auto auch gesprochen. Da war er mir dann schon deutlich mehr zugewandt. Und nachdem wir eine ausgiebige Diskussion über dieses Fahrzeug geführt haben, habe ich ihm etwas mehr Aktives vorgeschlagen, nämlich das Kissen hin und her werfen. Er hatte in seinem Bett drei oder vier kleine Kissen. Und ich hatte eins davon genommen und bin ein bisschen weggetreten von dem Bett und habe ihm dieses Kissen zugeworfen. Mhm. Er hat versucht, dieses Kissen zu fangen und ich merkte, er lächelte dabei. Und das war für mich der nächste Hinweis, dass wir uns auf dem richtigen Wege befinden. Wenn man die Schwierigkeitsstufe zu stark gewählt hätte, das hätte in eine... Das hätte in eine Überforderung geführt und dann wäre mit der Überforderung kein Lächeln möglich. Mhm. Andersherum wäre die nächste Schwierigkeitsstufe zu geringfügig gewählt worden, dann hätte das Langeweile produziert und dann wäre das auch nicht durch ein Lächeln kommunizierbar. Mhm. Aber ein Lächeln zeigte mir, dass die Schwierigkeitsstufe richtig gewählt worden war. Mhm. Und wir hatten dann eine halbe Stunde uns das Kissen hin und her geworfen, bis das Kissen irgendwann auf dem Boden landete. Mhm. Und der Junge forderte mich auf, ihm dieses Kissen zu bringen. Auf diese Aufforderung, ich ließ mich durch diese Aufforderung leiten, die ersten paar Male. Beim dritten, vierten Mal habe ich ihm vorgeschlagen, dass, als ich ihm das Kissen reichte, habe ich ihm vorgeschlagen, sich aus dem Bett etwas zu erheben, damit er dieses Kissen auch tatsächlich entgegennehmen kann. Mhm. Das hat er auch gemacht. So ging es weiter, bis dann irgendwann das Kissen gleich neben seinem Bett lag. Ich stand am anderen Ende des Zimmers und der Junge wollte, dass ich herangehe und ihm das Kissen auch einfach aufhebe für ihn. Mhm. Und ich habe das verweigert. Ich sagte, wenn du weiterspielen willst, dann du kannst die Hand einfach ausstrecken und werfen. Mhm. Kurzer Überlegung hat er das dann auch letztlich getan. Mhm. Das war für mich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Der Junge bewegt sich. Er hat wirklich eine etwas größere Bewegung seit einiger Zeit in meinem Beisein auch gemacht. So ging es etwa 5 Tage lang. Mhm. Jeweils eine Stunde hatten wir uns gesehen, für jeweils eine Stunde. Ich versuchte immer, wenn wir mit einer Schwierigkeitsstufe fertig waren, gleich zur nächsten rüber zu gehen. Mhm. Und es ging darüber, dass er dass wir uns das Kissen im Sitzen zugeworfen haben und der Junge saß schon an der Bettkante. Dann musste er kurz aufstehen und auch aus dem Stehen das Kissen werfen. Mhm. Und so hatten wir dann letztlich das Kissen hin und her geworfen und in dem Zimmer umhergerannt. Das Zimmer befand sich im Erdgeschoss, sodass er sich angeboten hatte, mit einem Türzugang zur Terrasse. Mhm. Und wir hatten, das war im Frühling, wir hatten die Tür aufgemacht und ich bin rausgegangen und hatte das Kissen auch von draußen ins Zimmer reingeworfen. Mhm. Nach und nach waren wir dann auch ganz draußen. Mhm. Es war auch sehr interessant, der Junge Manuel wollte die Schuhe nicht anziehen. Es bedurfte fast einer Stunde, dass wir auch diesen Schritt überwunden haben.
Du hast, bist an 5 Tagen nacheinander bist du zu ihm. Wenn du da am 2. oder 3. Tag gekommen bist, hat er sich erinnert und konntest du weitermachen da, wo du beim letzten Mal aufgehört hast, oder musstest du wieder einen Schritt zurückgehen und klein anfangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Damit er sich auf das nächste Treffen freut, musste das letzte Treffen positiv enden. Mhm. Und ich habe dann immer wieder angekündigt, ich komme morgen und wir spielen dann weiter und vielleicht noch was anderes als heute. Mhm. Und er hat dann auch darauf gewartet, mit mir zu spielen, und hat sich auch gefreut, als ich gekommen war. Mhm. Das hat mir natürlich zugespielt. Das war auch eine Ressource, die ich genutzt habe. Mhm.
Also ich finde es interessant, wie du da rangegangen bist. Also du hast erstmal geguckt, was sind die Ressourcen von Manuel, was ist das Geringste, was er, der geringste Widerstand, oder was ist das, was er wirklich selbst beeinflussen kann. Und dann bist du im nächsten Schritt auf seine Interessen eingegangen. Du hast mit ihm über dieses Spielzeugauto gesprochen und hast dann Zugang gefunden. Und was ich, glaube ich, am bemerkenswertesten finde, ist diese Du bist ganz auf seine Möglichkeiten eingegangen, auch zeitlich. Du hast immer ihm die Zeit gegeben, die bis zum nächsten Schritt, und hast dann geguckt, okay, welches Feedback bekomme ich, zum Beispiel dieses Lächeln, und hast dann gewusst, du bist auf dem richtigen Weg. Also du hast nie gesagt, also unsere Zeit ist um oder ich muss jetzt los, jetzt schnell noch die nächste Stufe machen, sondern du bist da ganz konsequent auf seine Möglichkeiten und auf seine Zeit eingegangen.
Also zunächst auf die Möglichkeiten eingegangen, stimmt vollkommen, aber andererseits auch die Bedürfnisse berücksichtigt von Manuel. Das war der andere wesentliche Faktor, der auch mit zu berücksichtigen war. Denn man würde sich auf das Angebot erst dann einlassen, wenn dieses Angebot für den Betroffenen sich auszahlen würde. Hm. Wenn ich jetzt Manuel etwas angeboten hätte, was ihn null interessiert hätte, dann hätte er überhaupt keinen Bock darauf, mit mir zu kommunizieren. Hm. Wenn ich mit ihm über meine Oma gesprochen hätte, dann hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber bei seinem Interessensmilieu war er anzusprechen. Und, und das war für mich eine Herausforderung, aus diesem Minimum an Informationen, die er von sich preisgegeben hat, abzuleiten oder herauszufinden, was seine Bedürfnisse sind. Mhm. Was will er, was macht er gern? Und dann den Bedürfnissen entsprechend die Aktivitäten aufzubauen. Mhm. Und zwar in der Schwierigkeitsstufe, die ihn nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern würde. Mhm. Immer sequenziell nach und nach die Schwierigkeitsstufe erhöhend. Und in dem gesamten Ablauf war es wichtig, wie du das gesagt hast, immer das Feedback zu beobachten. Mhm. Wie reagiert er auf mein nächstes Angebot? Mhm. Ist das eher eine Überforderung oder ist das eher eine anfängliche Unsicherheit, weil der Junge lag ja schon mehrere Jahre im Bett. Mhm. Und selbst aufzustehen, um Kissenschlag zu spielen, war für ihn ja ein absolutes Neuland. Mhm. Und selbstverständlich ist das mit einer gewissen Unsicherheit auch für ihn verbunden. Mhm. Das ist ja wie für uns, wenn wir eine neue Arbeitsstelle antreten. Wir kennen uns da vielleicht auch noch nicht so gut aus und der erste Arbeitstag ist auch vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Mhm. Und das ist ja bei Manuel ähnlich gewesen. Nur war für ihn der erste Arbeitstag das Kissenschlacht. Mhm. Der Kissenschlacht.
Ja. Und nach 5 Sitzungen, ungefähr jeweils eine Stunde, wart ihr dann schon draußen. Hat das für dich irgendwie zusammengepasst mit der Diagnose, diese Phobie, die diagnostiziert war? Oder hast du dir da dann schon gedacht, vielleicht stimmt das nicht?
Ich dachte, dass die Diagnose so eventuell nicht stimmt bereits nach der ersten Sitzung, weil bei einer sozialen Phobie würde man eher ängstliche Symptome zeigen in Kommunikation mit einer fremden Person. Also hätte ich erwartet. Aber es sah für mich nicht nach Angst, sondern eher nach Unlust aus bei dem Erstgespräch, weswegen ich eher von einer Depressionsdiagnose ausgegangen bin. Der Junge war nicht motiviert und hatte kaum Motivation, die Sachen anzupacken.
Und diese Kleinschrittige hat ihn aber dann dazu gebracht.
Kleinschrittige mit reichlich Verstärkung und Belohnung dazwischen. Für diesen Jungen, das war auch relativ schnell festzustellen, stellte Interaktion mit der Umwelt, seine Fähigkeit, die Umwelt zu beeinflussen und ein Feedback der Umwelt zu bekommen, eine Belohnung dar. Wenn er irgendetwas gemacht hat und darauf zeigte ich eine positive Reaktion und ich zeige darauf eine positive Reaktion, motivierte ihn für den nächsten Schritt. Beispielsweise als er mir von seinem Auto erzählt hatte mit diesen kurzen Ja-Nein-Antworten, war ich jedes Mal begeistert darüber, wie toll das Spielzeug ist, und er sah mir diese Begeisterung an und war dadurch immer motivierter, mir noch mehr über das Fahrzeug zu erzählen. Es motivierte ihn zuzusehen, wie er einen anderen effektiv beeinflussen kann, nämlich mich in der Situation. Er erzählt etwas und der andere zeigt eine Emotion. Wow. Mhm. Und zwar eine positive.
Wie lange ist das jetzt ungefähr her?
Das war vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren.
2017 ist er zu uns gekommen.
Und wie geht's Manuel heute?
Er hat sich bereits in den ersten Monaten komplett verwandelt. Mhm. Die Skepsis bei der Aufnahme bestand darin, dass er vielleicht doch gar nicht beschulbar sein wird, weil er stand nicht aus dem Bett. Aber selbst nachdem wir diese Hürde bereits überwunden hatten und Manuel stand schon aus dem Bett, war die nächste Hürde, ihn den Schulweg selbstständig bewältigen zu lassen. Das war auch ein Unterfangen. Wir hatten auch ganz leicht damit angefangen, ihn die Rollstühle schieben zu lassen zur Schule und ihm dann auch zurückgehen zu lassen. Mhm. Wir hatten nicht darauf beharrt, ihn gleich vom ersten Tag an in der Schule sein zu müssen. Die ersten Schultage waren auch da verkürzt und die Frustrationstoleranz von Manuel war noch relativ gering, sodass er bei den geringsten Aufforderungen oder Zurückweisungen sich auf den Boden warf und nicht mehr aufstehen wollte. Mhm. Aber nach und nach baute sich auch dieses Verhalten ab. Und er wurde immer aktiver, ging dann auch sehr gern zur Schule, nahm an allen Gruppenaktivitäten teil. Mhm. Und sein Leben war bereits in 3-4 Monaten komplett ein anderes als das, was er zu Hause kannte.
Und das ist erstaunlich.
Ja, die Mutter erkannte den Sohn auch nach 2 Monaten schon fast nicht mehr wieder. Mhm. Er kam zu uns mit Adipositas und deutlichem Übergewicht, aber in den ersten 3-4 Monaten verlor er fast 20 Kilo. Ja, also es ist ein Fall, von dem man auch stolz vom Erfolg sprechen kann.
Ja. Du hast erzählt, für ihn war es eben so motivierend, Einfluss zu nehmen, jemand anderen eine Reaktion auszulösen bei jemand anderem. Ich hab daran gedacht, wie es bei mir ist, wenn ich morgens aufstehe. Oder wir alle stehen ja relativ automatisch auf, mehr oder weniger motiviert. Ist das mit ein Grund, warum man morgens aufsteht? Der Glaube daran oder die Idee, dass man die Welt verändern und beeinflussen kann?
Ja, ich stehe meistens morgens, um die Welt zu verändern, indem ich den Wecker ausschalte.
Und wirklich noch liegen bleiben kannst.
Damit beginnt meine Weltveränderung des Tages. Danach kann die Welt noch ein halbes Stündchen so weiter bestehen.
Warum steht man morgens auf, aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr individuell. Wenn man jetzt gerade nicht von Schlaflosigkeit geplagt ist, dann steht man möglicherweise auf, um zur Arbeit zu gehen und seinen Lebensunterhalt zu sichern. Oder wie du das gesagt hast auch schon, seine eigene Selbsteffizienz zu erleben in seiner Arbeit, indem man etwas Neues kreiert oder auch andere Menschen beeinflusst oder eben etwas produziert. Das Feedback von eigenem Tun zu erleben ist mitunter eine der wichtigsten Komponenten einer Arbeit, wenn wir schon bei der Arbeit angekommen sind. Und es gab mal eine Studie zu Burnout, die 5 Faktoren von Burnout identifiziert hat. Ich werde jetzt nicht alle 5 benennen können, aber eins davon war eben dieses Feedback von der geleisteten Arbeit. Und beispielsweise war in der Studie davon die Rede, dass Lehrer in der Schule oft an Burnout leiden, weil sie nicht unmittelbar die Ergebnisse eigener Arbeit sehen können. Weil viele Schüler nicht motiviert sind und der Beruf eines Lehrers überhaupt ein herausfordernder ist. Man vermisst oft in diesem Beruf dieses unmittelbare Produkt, was man...
Das ist ja zum Teil auch in anderen sozialen Berufen so, dass man nicht unmittelbar Feedback bekommt, sondern länger an was arbeitet, bis man dann Ergebnisse sieht. Umso schöner, dass du heute diese Geschichte erzählt hast, die so ein Erfolg war. Wenn jetzt Menschen oder Kollegen auf der Gruppe mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind und du bist nicht da, was würdest du denen für Ratschläge mitgeben?
Ein Teil der Ratschläge hatten wir ja bereits benannt, die nicht überfordern, die richtige Schwierigkeitsstufe bei den Herausforderungen oder Aufforderungen wählen, immer auf das Feedback achten, desjenigen achten, mit dem man gerade kommuniziert, und bei den Anzeichen der Frustration die Strategien anpassen, dass diese Schwierigkeitsgrad der Aufforderung anpassen, entweder erhöhen oder erniedrigen. Und sequenziell die Schwierigkeitsstufe erhöhen, wenn die vorangegangene erfolgreich bewältigt ist. Aber was sehr wichtig ist, ist auch auf eigene Bedürfnislage zu achten. Denn würde man in einem frustrierten Zustand an jemanden herantreten, der gerade auch seine Bedürfnisbefriedigung sehr dringendst braucht, wird man eventuell durch die Gefühlslage, in der man sich selbst befindet, nicht die Gefühle des anderen, des Gegenübers, richtig identifizieren können. Und das ist kein fruchtbarer Boden für eine erfolgreiche Kommunikation und gemeinsame Entwicklung. Deswegen ist der erste Schritt auch auf eigene Emotionalität zu achten, denn diese Emotionalität könnte auch in einer Kommunikation mit, oder jetzt bezogen auf manuell, die eigene Emotion hätte auch verletzt sein können, wenn das, was ich von dem Jungen erwartet habe, wenn das nicht erfüllt wäre, dann hätte ich mich selbst als nicht effizient erlebt in dem Augenblick, und das hätte auch eine gewisse Frustration ausgelöst.
Ein bisschen ging es ja der Mutter oder den Eltern dann
auch so. Exakt. Und das könnte sich dann bis zu einer Aggression hochschaukeln, wie es dann auch bei den Eltern der Fall war. Dieser kleine Funke der Frustration ist ja schon die beginnende Aggression. Das führt zum hartnäckigen, standhaften Beharren auf eigener Erwartung. Wenn man frustriert ist, dann verlangt man von dem anderen die Stillung der Frustration, und der andere wird dadurch aber nur noch mehr frustrierter. Und diese gegenseitige Frustration schaukelt sich bis zu einer Aggression und möglicherweise auch zu gewalttätigen Akten dann hoch.
Und du hattest mir im Vorgespräch schon mal gesagt, es gab mal eine Zeit, wo es für Menschen zielführend war, aggressiv zu sein, aber heutzutage ist es in den allermeisten Fällen kontraproduktiv.
Genau. So ist das. Unsere Gehirne sind auf das Überleben getrimmt, und Aggression ist eine sehr effektive Strategie des Überlebens. In einer Welt, die noch keine sozialen Normen und Gemeinschaften kennt. Wir leben heutzutage in einer doch recht modernisierteren Version von Dschungelleben. Die Aggression heutzutage wird sozial nicht in dem Ausmaß akzeptiert und bringt keine großen Vorteile. Es kann Vorteile bringen, das muss dann aber auch, das ist alles einzelfallabhängig. In einem Beruf wie unser, in einem sozialen Kontext, ist Aggression eigentlich kontraproduktiv. Aggression resultiert immer aus einer Frustration, wenn man eine Erwartung hat und diese Erwartung als Ziel anstrebt und plötzlich auf dem Weg der Zielerreichung durch irgendetwas blockiert wird. Dann versucht man auf verschiedene Art und Weisen diese Blockade umzugehen oder durchzubrechen. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn alle Stricke reißen, dann wird man aggressiv und versucht durch diese Mobilisierung aller Kräfte, die bei der Aggression auch stattfindet, die Blockade zu überwinden. Was passiert beispielsweise, schon wieder bezogen auf manuell, wenn beide, sowohl der Betreuer als auch der Junge, beide ein starkes Kontrollbedürfnis haben oder selbst Effizienzbedürfnis. Der Betreuer betritt das Zimmer und erwartet von dem Jungen, dass der Junge aufstehen muss. Und das ist ein Ziel des Betreuers in dem Augenblick. der Betreuer hat eine Erwartung und hat auch ein Kontrollbedürfnis. Er will, dass das dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Wenn der Junge aber sich weigern würde, wäre das Bedürfnis des Betreuers verletzt. Das Kontrollbedürfnis, auch Selbsteffizienz erleben, wäre auch verletzt. Und der Betreuer würde sich dann plötzlich in einer Situation finden, in der er frustriert ist und möglicherweise leichte innere Aggression erlebt. Muss nicht immer der Fall sein, aber es kann sein, es kann passieren. Der Junge wäre dann genauso frustriert, denn er hat ja auch seine Ansprüche, seine Erwartungen, die nicht immer mit den Erwartungen der Betreuer korrespondieren. Aber sein Kontrollbedürfnis und sein Effizienzerleben wären genau in dem gleichen Maße auch frustriert in der Situation. Wir hätten dann zwei frustrierte Menschen in einem Raum, dass die Quote der Frustration pro Quadratmeter wäre überschritten und das wäre nichts Gutes gewesen. Aber wenn der Betreuer beim Betreten des Zimmers seine Bedürfnislage kontrollieren würde und für 10 Minuten sein Kontrollbedürfnis verabschieden würde, sagen würde, okay, es wäre für mich okay, wenn es nicht funktionieren wird, wir probieren es, ich bin jetzt für den Jungen da und ich versuche jetzt mein Bestes, um die Bedürfnisse des Jungen zu stillen. Die muss ich dann aber erst erfassen. Dann hat man deutlich bessere Chancen, einen Erfolg herbeizuführen, als wenn man mit einer sturen Erwartung herangehen würde.
Das ist ja eine der großen Herausforderungen in den sozialen Berufen, finde ich, dass man halt nicht nur das Augenmerk richtet auf sein Gegenüber und was kann ich vielleicht verbessern, sondern man muss ja auch immer achtsam sein auf sich selbst und aufmerksam auf sich selbst sein, eigentlich schon bevor man in die jeweilige Situation geht und versucht dann eine Beziehung zu gestalten, weil zu einer Beziehung gehören dann immer zwei. Vielen Dank, dass du heute da warst und diesen spannenden Fall mit uns geteilt hast.
Sehr gern.
Und hoffentlich bald wieder.
Ja, danke schön für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke.